Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, wir drei aus dem Büchereck.
Hallo!
Janina und Nico und ich, Carola. Und wir haben uns überlegt, bis zu den Sommerferien oder zum Sommerurlaub ist es ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber wir haben da so tolle Lieblingsbücher entdeckt, so tolle Bücher entdeckt, die zu unseren Lieblingsbüchern geworden sind. Und die möchten wir euch einfach ans Herz legen, vorstellen, empfehlen. Zum Beispiel auch empfehlen. Und vielleicht ist ja der eine oder andere Schmöker für den Sommerurlaub dabei. Also, wer will denn anfangen?
Ich.
Du?
Ich will immer anfangen, weil ich doch immer ein bisschen aufgeregt bin.
Und dann, ach komm.
Wenn ich anfange, ist es nicht ganz so schlimm. Also, ich habe zwei Bücher mitgebracht. Wir fangen mal an mit einem Buch, das mich so richtig verzaubert hat. Und zwar habe ich dabei Das Haus der Türen von Tan Thuan Eng. Das ist bei Dumont erschienen. Und jetzt müssen wir gerade schnell spicken, von wem das Ganze übersetzt ist. Und zwar ist es aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger. Ich habe es tatsächlich im Original gelesen, auf Englisch. Da sieht es auch ganz anders aus vom Koffer, sondern vom Cover her. Ja,
aber das sieht auch schön aus.
Ich finde das Deutsche tatsächlich sogar ein bisschen passender, weil genauso habe ich mir das Haus eigentlich vorgestellt, in dem das Ganze
ja,
spielt.
Ja, cool.
Also, es ist eine Geschichte, die spielt in Malaysia 1921 in Penang. Und es geht um den Autor Willie Somerset Maugham. Mhm. Einige von euch werden jetzt vielleicht denken, ja, Mensch,
den
gibt's ja wirklich.
Ganz
und
genau.
Es geht um diesen Autor wirklich tatsächlich. Es ist so eine Mischung aus Fiktion, aber auch teilweise belegten Tatsachen. Und er hat auf jeden Fall gerade eine kleine Schreibblockade. Er kommt nicht so richtig voran, er möchte eigentlich an seinem neuen Roman arbeiten, aber er schreibt immer Geschichten von Leuten auf oder Sachen, die sich so wirklich ereignet haben. Und irgendwie klappt das Ganze gerade so nicht. Und deshalb ist er in Penang bei einem alten Schulfreund, bei Robert und bei seiner Frau Leslie. Die haben da ein Haus, die leben da sehr wohl situiert, die ihr empfangen regelmäßig alte Freunde und Künstlerkollegen, denen sie dann so ein bisschen, ja, so eine kleine Idylle, so einen Sehnsuchtsort, einen kleinen Fluchtort eigentlich bieten in ihrem Haus. Und so kommt auch Willy dahin, zusammen mit seinem Sekretär. Und ja, er will da eigentlich sich ein bisschen entspannen, Schreibblockade lösen. Und es wird aber relativ schnell klar, dass es so einiges an ja, Geheimnissen gibt, die so nach und nach an die Oberfläche treten. Ich will da auch gar nicht zu viel verraten, weil das entspinnt sich so langsam so nach und nach. Es geht aber auf jeden Fall vor allem um Roberts Ehefrau Leslie und um Willy selber. Denn die beiden sind sehr gefangen in den Konventionen dieser Zeit. Ich will gar nicht, wie gesagt, zu viel verraten, aber das ist sowas, die haben beide Geheimnisse, die sie eigentlich nicht weitererzählen können. Die sind sich am Anfang auch nicht so ganz grün, aber irgendwie entsteht zwischen den beiden so eine Art Freundschaft und sie öffnen sich einander so nach und nach. Und Leslie fängt an, Willy ihre Geschichte zu erzählen und Willy fängt im Gegenzug dazu auch so ein bisschen an, aus seinem Leben zu erzählen, was ihn alles so beschäftigt. Und das Ganze ist vor dieser wirklich wunderschönen Kulisse von Penang. Und es bekommt so nach und nach alles Risse, diese schöne Idylle. Und es war so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es ist kein Page-Turner, aber man wird so richtig reingezogen in diese Geschichte. Und man kann sich dem Ganzen irgendwann gar nicht mehr entziehen. Also ich konnte auch gar nicht mehr aufhören zu lesen, obwohl jetzt keine Schüsse fallen oder krassen Verfolgungsjagden passieren. Aber es entwickelt so einen tollen Sog und hat so eine tolle, feine Sprache, dass ich da wirklich komplett drin versunken bin. Also es gibt besonders eine Szene in diesem Buch, die auch mit dem Titel zu tun hat, Das Haus der Türen, die ich so schön finde, da denke ich immer noch zwischendurch dran. Ja, und deshalb ist es eigentlich mein ganz, ganz großer Tipp für euch, wenn ihr mal wieder sowas richtig Schönes, Literarisches lesen wollt. Es hat sich für mich so ein bisschen gelesen wie so ein moderner Klassiker, kann man fast schon sagen. Man hat so diesen Mikrokosmos von dieser Familie, dieser Freundschaft und es hat aber auch ganz viel mit den gesellschaftlichen Konventionen dieser Zeit zu tun. Mhm. Fand ich wirklich ganz, ganz toll, ganz beeindruckend. Ja, mein erster Tipp. Das Haus der Türen von Tan Thuan Eng.
Cool. So, das klingt gut. Nächstes? Ich mach mal weiter, weil das passt weiter. Eigentlich so, weil du da ist so ein bisschen was sich so überschneidet. Erstens mal, also mein erstes Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist von Sarah Novitsch, die vielleicht einige von euch kennen. Sie hat nämlich das Echo der Bäume geschrieben. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich könnte jetzt nicht mal genau sagen, wann es erschienen ist. Da geht es um den Jugoslawienkrieg, um den Krieg in Kroatien. Und da erzählt sie die Geschichte eines 10-jährigen Mädchens, das diesen Krieg aber wirklich ganz auf ganz eindringliche Weise überlebt und dann zurückreist. Und da will ich aber nicht so viel von erzählen, denn ich habe jetzt ihr zweites Buch gelesen. Mhm. Klartext heißt es. Und das hat mir schon so super gefallen. Ich bin ja so ein Cover-Mensch. Ich gucke mir was an und dann denke ich, oh ja, das will ich ja eigentlich lesen. Und Sarah Novitsch ist ja, das weiß vielleicht auch der eine oder andere, sie ist selber gehörlos, aber nicht gehörlos auf die Welt gekommen, sondern erst im Laufe des Lebens gehörlos geworden. Oder hat sie ihr Hörvermögen verloren. Und was sie hier macht, ist, sie nimmt uns mit in die Welt der Gehörlosen. Und das auf, also es ist wirklich auch wie bei dir, es ist wie so ein Sog gewesen. Ich habe angefangen, habe den ersten Satz gelesen und der ist echt, also wow. February Waiters war 9 Jahre alt, als sie sich mitten im Matheunterricht und vor den Augen der gesamten Klasse einen Bleistift mit dem Härtegrad 2 ins Ohr rammte. Da wusste ich schon, das will ich lesen. Und es gibt ja so Bücher, das habe ich jetzt auch zu jemandem gesagt, da weiß man mit dem ersten Satz, die sagen einem sozusagen, hier bin ich und du wirst mich lieben. Und ich habe mich in das gesamte Personal dieses Buches verliebt. Ich konnte, wie du, nicht aufhören zu lesen und hatte trotzdem so ein bisschen Bammel und habe gedacht, oh, es sind ja nur noch 30 Seiten. Jetzt lese ich jeden Tag nur noch ein Kapitel. Aber worum geht es? Also wir tauchen ein in die Welt der Gehörlosen und das ist wirklich unglaublich toll beschrieben. Wir lernen February Waiters kennen, als sie 9 Jahre ist, aber das ist eigentlich nur 1,5 Seiten. Dann gibt es nämlich einen ganz harten Schnitt. Dann ist February Schulleiterin eines Internates für Gehörlose. Und da kreuzen sich wirklich auf ganz beeindruckende Weise die Wege von verschiedenen Menschen, die alle mit dem Thema Gehörlosigkeit auseinandersetzen müssen. Und February ist Schulleiterin und ist mit Leib und Seele, mit Herz und Verstand, mit allem, was dazu gehört, ist sie Schulleiterin dieses Internats und setzt sich wirklich für ihre Schützlinge ein, mit all ihrer Kraft und Energie, die sie hat. Und in diesem Sommer, in dem es anfängt, kommen ihr 3 Kinder abhanden. So sagt sie. Sie sind mir abhanden gekommen, aber das kann sie natürlich vor der Presse nicht sagen, denn die sind schlicht und einfach abgehauen. Die sind abgehauen. Dann gibt es wieder einen Schnitt und das fand ich wirklich ganz grandios gemacht und wir sind 6 Monate vor diesem Ereignis und erleben dann, warum die 3 abgehauen sind. Da ist Charlie. Charlie ist die Tochter von hörenden Eltern und ihr wurde schon sehr früh ein Cochlea-Implantat eingesetzt. Ich musste erst mal googeln, was das ist. Also das ist so eine Stimulation, die wird im Kopf eingepflanzt, also im Gehörgang. Und dann haben die draußen so ein kleines Gerät, das wird wie so ein Magnet an den Kopf gedockt. Also ich bin kein Mediziner, ich werde das hier auch nicht ganz genau beschreiben. Auf jeden Fall hatten die ersten Geräte, die sind ja auch immer weiter in der Entwicklung, und waren die unglaublich störanfällig und haben ziemlich viele Nebenwirkungen gehabt. Und so geht es Charlie auch. Charlie ist mittlerweile ein junges Mädchen, mitten in der Pubertät. Und ihre Eltern waren eigentlich der Meinung, sie soll wie ein ganz normales Kind aufwachsen. Darum haben sie ihr ganz früh dieses Implantat einsetzen lassen, haben sie auf eine herkömmliche Schule geschickt. Ihr Sprachvermögen, sage ich mal, ganz vorsichtig, hat sich aber ganz anders natürlich entwickelt, denn dieses Gerät hat auch immer ausgesetzt und sie hatte Kopfschmerzen, ihr war übel und sie hat so Art Anfälle gehabt und sie würde es lieber heute als morgen sich rausnehmen lassen und weil sie weiß, wenn sie volljährig ist, dann ist das Erste, was sie machen will, dieses Implantat entfernen lassen. Ihre Mutter ist aber Coach für Schönheitswettbewerbe und der fällt das im Traum nicht ein, ihr dieses Implantat rauszunehmen. Und als die Eltern sich dann scheiden lassen, da meldet Charlies Vater sie auf diesem Internat an und sie kommt zu February Waiters, die ein großer Verfechter dessen ist, dass Kinder, die gehörlos sind, wenn sie die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen durch so ein Implantat, ist das wunderbar. Kann man das machen. Aber es ist gut, wenn die Kinder zweisprachig aufwachsen, nämlich die Lautsprache und die Gebärdensprache beherrschen. Und das lernen sie halt auch in diesem Internat. Und so hat Charlie eigentlich das erste Mal wirklich Berührungspunkte mit dieser ganzen Community von Gehörlosen. Und ihre große Sorge ist eigentlich, dass sie sich immer nicht so richtig verständlich machen kann, dass sie nicht richtig versteht, was andere sagen, von ihr wollen und dass sie selber sich auch nicht verständlich machen kann. Und da lernt sie dann Austin kennen. Austin ist so ein, ich sag mal so ganz, ja, ich glaube, das ist so ein King da an dieser Schule. Austin ist nämlich in einer Familie wächst er auf. Er ist die fünfte Generation von Gehörlosen. Seine Mutter, seine Großeltern sind gehörlos. Er kennt sich an diesem Internat wunderbar aus. Er ist so ein Überflieger, könnte man sagen. Er ist so ein King. Er kann sich vieles erlauben. Er hat immer viel Glück bei all dem, was er da so anstellt oder so. Und die beiden lernen sich kennen. Und Austin ist für seine Mutter immer perfekt gewesen. Sein Vater ist Gebärdendolmetscher an dieser Schule. Und seine Mutter hat von Anfang an immer gesagt, du bist perfekt, so wie du bist. Er kann nicht sprechen, aber er kann die Gebärdensprache perfekt. Und Charlie und Austin werden Freunde und er begleitet sie auch so, weil jeder, der so an diese Schule kommt, Charlie ist ja neu an dieser Schule, kriegt so eine Art, ja, Paten dazu, könnte man sagen, oder ja, würde ich jetzt so beschreiben. Und diese Freundschaft, die entwickelt sich ganz langsam, denn Charlie hat am Anfang unglaubliche Schwierigkeiten natürlich mit dieser Gebärdensprache klarzukommen. Sie muss unglaublich viel lernen. Das Schöne fand ich, also Charlie habe ich sofort ins Herz geschlossen. Die ist so rebellisch, die will sich nichts gefallen lassen und die will ihren eigenen Weg finden. Und das ist eigentlich auch ganz normal, sage ich mal, für jeden Menschen. Und Austins Problem fängt dann an, oder er muss sich dann anders mit seiner Familie auseinandersetzen, als seine Mutter nochmal schwanger wird und bei den ersten Untersuchungen festgestellt wird, dass seine Schwester hören kann. Und da sagt sein Vater so ganz unbedacht, das Kind ist perfekt. Und das ist für Austin natürlich also das macht ihn traurig, das stößt ihn vor den Kopf, da passiert ganz viel in ihm. Was dann weiter passiert, werde ich euch nicht verraten, denn das ist dann eine ganz spannende Entwicklung. Und der Dritte im Bunde, der damit verschwindet, ist es Elliot. Und Elliot hat nochmal so eine ganz besondere Geschichte. Elliot ist auch so ein bisschen ein Rebell, könnte man sagen, denn der teilt sich mit Austin ein Zimmer und der hängt dann immer am Fenster und qualmt. Das ist auch, was er nicht darf, aber es ist ihm völlig egal, völlig Schnuppe. Er macht das einfach. Und was Elliots Geschichte ist, das werde ich euch nicht verraten, denn das löst sich erst sehr weit am Schluss des Buches auf. Aber warum mir dieses Buch so besonders gut gefallen hat, ist eigentlich February Waiters Politik an dieser Schule ist Klartext reden. Daher der Titel. Das versteht man also ziemlich am Anfang, da verrate ich jetzt auch nichts. Es heißt im Englischen True Bites, glaube ich. Und das bedeutet sowas wie Klartext reden. Und diese Politik, die sie an der Schule praktiziert, bedeutet, wenn du etwas angestellt hast, red mit mir, dann gucken wir mal. Es gibt eine Strafe oder wir kriegen das irgendwie hin, aber Klartext reden heißt zu dem stehen, was man angestellt hat. Es geht immer nur um das, was man angestellt hat. Erklär's mir, warum hast du das gemacht? Und dieses Klartextreden, das fällt ihr selber aber auch ganz schön schwer, denn sie kämpft zum Beispiel gegen die Schließung der Schule, die angedroht wird. Aus wirtschaftlichen Gründen soll diese Schule geschlossen werden und das bedeutet, dass diese Kinder auf ganz herkömmliche Schulen gehen müssen und das ist eine Art Inklusion, die nicht funktionieren kann, weil das nicht aufgefangen werden kann. Das weiß February. Und sie kämpft mit allen Mitteln dagegen, dass diese Schulen geschlossen werden. Dann hat sie sie ist die Tochter einer gehörlosen Mutter. sie beherrscht die Gebärdensprache 1a und ja, und weil sie nicht so richtig mit der Sprache rausrückt, kriselt es auch so ein bisschen in ihrer Ehe unter anderem, denn auch in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und zwischen Partnern muss man manchmal Klartext reden. Dieses Wort hat eine Bedeutung auf ganz vielen Ebenen. Und was mir noch dazu noch besonders gut gefallen hat, ist, Sarah Novitz hat ganz kleine Kapitel dazwischen gesetzt, in denen sie uns zum Beispiel die Geschichte erzählt, wie sich das mit der Heilung oder dass es wirklich Vorstellungen gab, man kann Gehörlosigkeit heilen durch wirklich unglaubliche Sachen, die da ausprobiert wurden. Heißes Öl ins Ohr gießen, Beschwörungen und ach, alles Mögliche. Und dass man sich wirklich zurzeit so diese Frage stellen muss, auch auf ethischer Ebene, wie weit kann man gehen, um Menschen perfekt zu machen? Dass es da Eingriffe geben soll, da wird wirklich drüber nachgedacht oder diskutiert oder geforscht, ob man da vielleicht schon was machen kann, bevor das Kind geboren ist, wenn das noch bei der Mutter im Bauch ist. Also unglaubliche, tolle Hintergrundinformationen zu diesem ganzen Thema Gehörlosigkeit und wie die sich diese Gehörlosensprache entwickelt hat. Dass sie zum Beispiel nicht international ist. Dass es einen Unterschied zwischen Gehörlosensprache von weißen und auch schwarzen Menschen gibt. Dass es Dialekte gibt in der Gehörlosensprache. Und also ich fand dieses Wissen, was sie da noch so reingestreut hat, so ganz locker zwischen all die Kapitel, das fand ich beinahe genauso spannend wie die Geschichte selber. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Nicht nur das Cover, auch das Buch hat mir super gut gefallen. Es ist von Judith Schwab übersetzt und es ist im BTB Verlag erschienen und es ist so wunderbar klar und einfühlsam erzählt. Also ich konnte allen Figuren folgen und konnte auch verstehen, was diese jungen Menschen, die so auch genau wie andere auch in dem Alter, wenn sie in der Pubertät sind, in ihrem Kopf und im Herzen Gefühlschaos anrichten und haben und dann noch sich mit dieser, ja, mit dieser Geschichte auseinandersetzen müssen, dass sie sich rechtfertigen müssen vor anderen Menschen, die sie nicht verstehen wollen auch zum Teil, die einfach über sie selber bestimmen. Und es geht wirklich so im Großen und Ganzen, zieht sich durch das Buch so dieses, die wichtigen Themen, Inklusion, dass Diversität ganz wichtig ist, auch dass kein Mensch gleich dem anderen, dass es auch gut ist, so wie es ist und dass auch das Recht auf Selbstbestimmung eigentlich jeder hat und nichts über den Kopf eines Menschen entschieden werden kann. Also ein ganz tolles Buch, das ist so, es liest sich ganz wunderbar leicht. Wie gesagt, man fliegt da so rein in diese Geschichte und dann verfolgt man alles, was da passiert. Diese Auseinandersetzung zwischen allen Personen, das ist ganz toll geschrieben, ganz spannend. Und wie gesagt, ich war immer so zwiegespalten, das jetzt aufzulesen. Nein, du willst wissen, wie es weitergeht. Also es ist ein ganz, ganz großartiges Buch, eins meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr. Kann ich euch sehr empfehlen. Und Nico hat auch so ein schönes Buch hier liegen. Ja. Sieht auch so toll aus.
Auch ein schönes Buch, schönes, auch viel blaues Cover mit blauem Himmel.
Mit Wölkchen drauf.
Mit einem Wölkchen drauf, genau. Und es hat auch einen sehr schönen ersten Satz. Also nicht ganz so dramatisch wie bei
mir.
Aber bei dem Satz war ich auch gleich dabei. Also erster Satz und auch gleich erste Kapitel. Also es fängt damit an. Es hatte aufgehört zu regnen.
Das ist fertig.
Schon, genau, erster Kapitel, erster Satz. Und das Buch ist, Das ist Glück von Niall Williams. Ist im Ullstein Verlag erschienen und wurde aus dem Englischen von Tanja Handels übersetzt. Und es spielt in Irland und bei Irland muss ich immer an Urlaub denken, denn als Jugendlicher war ich bei den Pfadfindern und da waren wir 3 Wochen in Irland und immer wenn ich Irland höre...
Das hast du ja noch nie erzählt.
Ja, ich bin dann immer gleich wieder zurückversetzt in den Urlaub, weil das waren wirklich schöne 3 Wochen, auch ja besonders die Gastfreundlichkeit der Iren war sehr, so denke ich immer noch dran, so viele Jahre später. Und... genau, aber worum geht es überhaupt? Es spielt 1958 in Irland und im Grunde die Hauptperson ist der 17-jährige Noel oder Noel. Und eigentlich ist er in einem Priesterseminar, also arbeitet darauf hin, Priester zu werden. Aber irgendwann, also er ist 17 und hat er dann so ein bisschen Panik, kriegt er dann, weil er will jetzt nicht sein ganzes Leben, aber er hat so das Gefühl, wenn er jetzt Priester wird, dann ist sein ganzes Leben schon verplant. Und eigentlich ist er ja noch ganz jung und hat noch gar nicht so gelebt, hat er das Gefühl. Und dann flieht er im Grunde zu seinen Großeltern aufs Land. Und das ist eben auch so ein Highlight dieses Buches, dieser Ort auf dem Land heißt Faha. Wir lernen auch im ganzen Buch immer die Personen, die da leben, kennen. Nochmal sehr einfühlsam beschrieben, diese Personen, die da leben. Und er kommt dann bei seinen Großeltern da unter. Und um so ein bisschen zu überlegen, was er denn jetzt mit dem Rest seines Lebens anfangen will. Und da kommt er aber zu einer ganz bestimmten Zeit hin. Denn auf diesem Ort, in diesem Ort gibt es noch gar keinen Strom. Also die Elektrizität ist jetzt gerade im Anmarsch. Also die Regierung hat beschlossen, jetzt kommt der Strom auch aufs Land. Und die Bewohner sind da noch nicht so ganz von überzeugt. Also die müssen erst überzeugt werden.
Das
also,
hält sich nicht.
Genau, also das ist halt eben so eine Modeerscheinung. So ein Ort, wo sich seit 100 Jahren nichts geändert hat, so ungefähr. Und warum brauchen sie überhaupt Strom? Und dazu sind beispielsweise kommt dann auch der 60-jährige Christi aufs Land und der wohnt dann auch bei den Großeltern. Der kommt da unter und das ist eben sein Job, so ein bisschen die Leute davon zu überzeugen und auch dazu zu bringen, Verständniserklärungen zu unterschreiben, dass dann auf ihrem Land dann auch die Strommasten aufgebaut werden dürfen. Mhm. Und da ändert sich auch die Zustimmung manchmal. Also einmal haben sie schon vorher gesagt, ja, dann machen wir, und dann kommt er nochmal hin und dann sollen sie unterschreiben, dann nee, wollen wir nicht mehr. Und das ist dann eben nicht ganz einfach für Christi. Und er kommt dann eben auf die Idee, den 17-jährigen Noel so ein bisschen als seinen inoffiziellen, seine Hilfe dann an so einen
Handlanger,
genau, so einzustellen.
Assistent.
Nicht ganz offiziell, aber er hat halt so die Idee, wenn denn jemand dabei ist, der auch aus dem Ort im Grunde stammt, dann...
Das Vertrauenserwecken.
Genau, dann ist das nicht so jemand, der von außerhalb kommt, aus der Stadt und ganz weit her. Dann klappt das so ein bisschen einfacher. Und zwischen den beiden entsteht auch so eine schöne Freundschaft. Christi ist auch so ein bisschen so ein sehr offener Mensch und auch sehr, was auch häufig in dem Buch von dann vorkommt, sehr an Musik interessiert, also auch an dieser irischen... Musik, die eben auf dem Ort, auf dem Land gespielt wird. Auch. Und da gibt es auch so schöne Geschichten, wo sie dann eben feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, die Leute zu finden, die Musik machen. Also wo sie dann die dann so ein bisschen eher überreden müssen. Und aber wenn sie dann erstmal anfangen, Musik zu machen, dann hören sie auch nicht mehr auf, so ungefähr. Also, dann sind sie da eben drin und dann geht das eben stundenlang. Und wenn sie dann irgendwie eine Woche später dann da wieder hingehen, dann tun die alle so, als ob sie gar keine Musik spielen. Also dann wollen sie nicht mehr auf einmal. Also das sind auch so ein paar...
Sehr wankelmütig, die Leute in diesem Dorf.
Auch sehr schön dann beschrieben. Und sie versuchen das eben mit dem Strom dahin zu kriegen. Aber es stellt sich auch raus, dass Christy nicht nur wegen seinem Job da ist, denn er hat noch eine gewisse Vergangenheit in diesem Ort. Denn als er noch sehr jung war, war er in eine Person verliebt, in eine Frau, die auch in diesem Ort gelebt hat und die jetzt immer noch da lebt. Aha. Und das hat halt damals nicht so ganz funktioniert. Also ich verrate jetzt nicht genau, was dann passiert ist. Das bleibt auch sehr, sehr offen am Anfang. Und da ist dann ja eben auch, Noel ist ja sowieso schon sein Assistent und in diesem Bereich der Liebesfragen wird er dann auch sein Assistent und ist dann auch ganz begeistert dabei, ihm dann da irgendwie zu helfen. Er denkt halt, ja okay, der ist verliebt, das kriegen wir schon hin irgendwie.
Für die Liebe.
Genau, für die Liebe, das muss doch klar. Und ist dann auch sehr optimistisch und alles und so einfach ist das dann auch nicht, wie er sich das vorstellt. verrate ich natürlich nicht, was dann genau da alles passiert, aber versucht dann natürlich irgendwie da die Verbindung herzustellen und dann irgendwie die Personen halt, um die es geht, dann da näher kennenzulernen und das irgendwie hinzukriegen, also so ein bisschen zu vermitteln und alles. Und das stellt sich aber nicht so ganz als einfach heraus. Aber dann kommt es auch zu einem Unfall bei Noel und er landet dann bei dem Arzt in diesem Ort drum. Und als er dann aufwacht, sitzt die Tochter des Arztes da an seinem Bett und ist dann gleich Liebe auf den ersten Blick.
Ganz viel Liebe.
Und genau, ganz viel Liebe in diesem Buch. Und
wie schön.
Dann ist nicht Christy der Einzige, der dann mit Liebesdingen kämpft, sondern
genau. Sich ja gegenseitig unterstützen.
Genau, da stimmt dann beides eben so, versuchen sie dann sich beide gegenseitig zu helfen. Und ja, das ist auch wirklich immer sehr schön beschrieben, weil das Interessante ist auch, es ist so ein bisschen, es wird eben aus einerseits aus der Perspektive des 17-jährigen Noel beschrieben, aber der Erzähler ist auch gleichzeitig der 80-jährige Noel, der eben aus der Vergangenheit dann zurückblickt.
Zeitreise.
Genau, eben so dieser Wechsel, so, wo dann einerseits hat man eben diesen 17-Jährigen, der noch gar nicht weiß genau, wie das alles, was alles auf ihn zukommt und so, und andererseits gibt es eben den 18-Jährigen, der zurückblickt auf seine Jugend. Und sich manchmal auch nicht ganz so genau erinnern kann, was denn genau passiert ist, aber das ist auch so ein, dieser schöne Wechsel immer. Und ja, dann wird es eben auch am Ende noch sehr, sehr kompliziert, denn der Arzt hat nicht nur eine Tochter, sondern er hat drei Töchter.
Oh.
Und ja, ich lasse das ein bisschen noch genau offen, was denn genau, wie schwierig das denn da wird und was da denn noch alles auf Noel zukommt. Und aber er hat eben auch so sehr wie Noel eben Christy geholfen hat, versucht jetzt auch Christy Noel zu helfen. Also sehr, sehr schönes Buch. Also wirklich, ja, perfekt für den Urlaub. Auch ganz ordentlich Seiten. Also hat man was zu lesen. Wie viele Seiten hat das?
Schöner Schmöker.
Ja. Genau, 450 Seiten
ungefähr. Klingt auch wie so ein richtiger schöner Schmöker.
Genau, auch wirklich so was Schönes zum Lesen. Also nicht,
kein Tod und Verderben.
Genau, und sowas, also wirklich. Und wie gesagt, diese Verbindung mit Irland. Und dann, man ist auch wirklich gerne in diesem Ort und hört diesen Menschen zu und, ja, freut sich immer, wenn dann eine andere Person aus dem Ort so beschrieben wird und was die dann für Ansichten hat und sowas.
Sind,
ja. Genau, ist wirklich sehr schön geschrieben, ja.
Das ist doch auch schön.
Ja, wunderbar.
Hast du jetzt einen Übergang? Nee.
Lass mich überlegen. Nein. Also, ich habe als mein zweites Buch ein Buch dabei. Das habe ich gesehen hier im Laden. Ich habe hinten drauf gelesen, worum es geht und war direkt so, ach Janina, ein Buch für dich, das musst du mitnehmen. Und zwar geht es um Amanda Peters, Bärenpflücken. Das ist bei HarperCollins erschienen und aus dem Englischen übersetzt von Brigitte Jakobait. Auch da habe ich tatsächlich das Original gelesen. Und es spielt 1962 und es spielt so an der Grenze von Kanada zu Amerika. Nova Scotia heißt diese Gegend. Und es geht eigentlich um eine Familie. Und zwar um eine Familie, die gehört zur indigenen Bevölkerung, zu einem Stamm, der nennt sich Mi'kmaq. Hatte ich vorher noch nie gehört. Also man hört ja von den amerikanischen Stämmen, so Cree oder sowas, das sagt einem dann noch was. Aber Mi'kmaq hatte ich tatsächlich noch nicht gehört. Und diese Familie sind Mutter, Vater, es sind, jetzt muss ich kurz überlegen, eins, zwei, drei Kinder? Drei? Drei? Oh, sind es drei oder vier? Ja, Kinder auf jeden Fall. Und diese Familie ist einmal jährlich quasi zum Bärenpflücken auf einer Farm. Mit ganz vielen anderen Leuten gemeinsam leben die da wirklich mehrere Monate und ernten da dann alles. Die Kinder sind auch ganz früh schon irgendwie mit dabei. Und es ist ein sehr einfaches Leben, aber eigentlich sind sie relativ glücklich, kann man so sagen. Weil für sie ist auch diese Community total wichtig, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja. Und die Geschichte beginnt eigentlich in einem dieser Sommer. Und zwar in dem letzten Sommer, in dem alles noch so ist wie vorher. Denn in diesem Sommer wird die Jüngste aus der Familie, Ruthie, verschwinden. Sie sitzt mit ihrem Bruder zusammen auf einem Stein. Die beiden sind noch super klein und er ist nur ganz kurz weg. Und als er wiederkommt, ist Ruthie spurlos verschwunden. Hm. Und sie wird natürlich gesucht von allen. Zwei Tage lang wird wirklich alles alarmiert, was geht. Die State Patrol, die dann aber vorbeikommt irgendwann, die nimmt das Ganze nicht so wirklich ernst und ist dann auch relativ schnell wieder weg und dieses Mädchen bleibt verschwunden. Und dann tauchen wir quasi ein in die Geschichte dieser Familie, wie dieser Verlust die beschäftigt. Es geht vor allem um den Bruder, der sie zuletzt gesehen hat, um Joel, weil der das Gefühl hat, dass er schuld daran ist natürlich. Mhm, auch wenn seine Mutter versucht, ihm da zu sagen, dass er da natürlich nichts für kann. Mhm. Aber dieses Schuldgefühl, das begleitet ihn wirklich sein Leben lang und er kann das auch nicht so richtig loslassen. Er gerät auch so ein bisschen auf die schiefe Bahn mit Alkohol und so. Und es ist wirklich kein leichtes Schicksal, was diese Familie da ereilt. Wir tauchen so ein bisschen auch ein in diese Mi'kmaq-Kultur, allerdings nicht so tief, wie ich gedacht oder gehofft hätte tatsächlich, weil es ist tatsächlich so, dass diese Familie zwar noch, dass der Mutter und die Vater die Sprache zum Beispiel noch sprechen, das Ganze aber nicht mehr so richtig an die Kinder weitergeben. Denn viele wissen ja vielleicht auch, dass gerade in Kanada diese Residential Schools ja ganz großes Thema waren, wo der indigenen Bevölkerung wirklich die Kinder weggenommen wurden. Die wurden in diese Schulen gebracht und wurde versucht zu assimilieren. Also die durften nichts mehr von ihrer Kultur leben. Denen wurden auch die Haare abgeschnitten, obwohl das ein ganz großer Teil ist ja auch der Kultur. Und das eine besondere Bedeutung hat für die indigene Bevölkerung. Die durften die Sprache nicht sprechen. Und diese Familie hatte zwei Kinder in diesen Residential Schools. Sie durften Gott sei Dank dann irgendwann wieder raus. Aber seitdem das passiert ist, ja, wird diese Kultur in dieser Familie nicht mehr so hundertprozentig weitergegeben, wie das früher vielleicht mal der Fall gewesen wäre. Und das fand ich so traurig und ja, so schlimm, weil die Kinder, die können zwar dann noch so einzelne Wörter, die sind irgendwie noch dabei, aber die merken auch so richtig, es fehlt einfach was. Es fehlt so ein Teil der Kultur. Das ist der eine Teil der Geschichte, wie es dieser Familie danach geht. Und wir begleiten dann aber auch eine junge Frau bzw. ein junges Mädchen, Norma. Norma wächst bei einer weißen, sehr gut situierten Familie auf. Die Mutter ist sehr, ja, wie soll ich das beschreiben, psychisch labil vielleicht am ehesten. Sie macht sich immer wahnsinnig viel Sorgen um die Tochter. Norma darf nie irgendwie zu Freunden oder lange draußen spielen. Die Mutter hat ständig Kopfschmerzanfälle, an denen Norma dann schuld ist, weil sie sich nicht gut genug benommen hat oder zu viel Fragen gestellt hat. Und der Vater ist zwar, ja, der ist da, ne, sage ich mal so. Aber der ist emotional ein bisschen unterkühlt, würde ich mal sagen. Und man merkt zwar, ja, da ist Liebe für Norma da, aber irgendwas stimmt in dieser Familie nicht. Und Norma beginnt auch natürlich irgendwann Fragen zu stellen, weil Papa und Mama sind weiß und ihre Haut ist irgendwie ein bisschen dunkler. So, und sie fragt dann natürlich, was ist denn da los? Und irgendwann hat man ja auch in der Schule mal so ein bisschen Unterricht, ne, Biologieunterricht. Ja. Und ihr wird dann erzählt, ja, das kommt, weil wir einen italienischen Vorfahren irgendwie da haben, daher kommt das Ganze dann. Und sie hat aber auch zwischendurch Träume, die sie nicht so richtig einordnen kann. Und ja, man weiß eigentlich von Anfang ziemlich, was da so ungefähr passiert ist und wer Norma in Wirklichkeit ist. Ich finde, das tut diesem Buch aber gar keinen Abbruch. Denn für sie ist, also sie wächst auf als jemand, der komplett abgekappt ist, eigentlich von ihrer eigenen Geschichte und auch von ihrer kulturellen Identität. Und ja, was dann so über die Jahre mit ihr passiert und mit ihrem Bruder und ja, wie das alles zusammenhängt, ob sich alle am Ende wiederfinden oder so.
Verrätst du jetzt nicht.
Das verrate ich nicht. Es ist aber wirklich ein sehr, sehr berührendes Buch, wie ich finde. Auch wenn man ungefähr so ein bisschen natürlich weiß, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, ich finde aber, das tut dem Buch absolut keinen Abbruch. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Sehr, sehr berührend. Ja, und man taucht wirklich ein in so eine ganz andere Welt und fiebert wirklich mit allen mit. Und ja,
schön.
Sehr schönes Buch, wenn auch kein leichtes. Aber sollte vielleicht jeder mal gelesen haben. Von Amanda Peters, das Bärenpflücken.
Ja. Cool. Ich weiß noch, dass ich das Buch gesehen habe und genau das gleiche gedacht habe. Und dann habe ich, hast du gesagt, du liest es. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lese ich mal ein anderes.
Du hast auch eins, was
hier aber ich habe auch eins gelesen, passt, was mir, ne, auch sehr Thema gut her gefällt und was so ein ähnliches Thema hat, weil es geht, Entschuldigung, es geht auch um die indigene Bevölkerung eines Landes. Und zwar, es geht um die Sami. Und wenn man das Buch sieht, dann weiß man, dass es auch wieder so ein schönes. Da sind nämlich lauter Birken drauf. Und es hat mir natürlich sofort gefallen, schon allein das Cover. Und das ist von Elin Analaba, das heißt Das Echo der Sommer. Es ist im Fischer Verlag erschienen und es ist von Hanna Granz aus dem Schwedischen übersetzt. Und mein Gott, ich habe einen Frosch im Hals, glaube ich.
Willst du was trinken?
Und es erzählt eine ganz berührende Geschichte. Elin Analaba nimmt uns nämlich mit in die Welt der Sami. Und das auf wirklich spannende Weise. Ich habe das Buch sehr geliebt, weil auch hier der Anfang hatte mich sofort. Der See stand in ihrem Zuhause. Die leuchtende blaue Tür war offen und die Farbe der einzelnen Latten spiegelte sich im Wasser, bewegte sich etwas. Sie reckte den Hals. Kein Wind ging und in der Mitternachtssonne glänzte der See wie Butter. Oder wie Tran? Alles schien miteinander verschmolzen, der See und das Fjell und das Dorf und am Ufer, das bald kein Ufer mehr sein würde, stand Inga. Sie versuchte, etwas zu sagen, konnte aber nicht. Vielleicht hatte der See auch die Sprache verschluckt. Es fühlte sich an, als schwämmen die Wörter irgendwo unter der Oberfläche und streckten die Hände nach ihr aus. Wie schnell konnte man sich in der eigenen Heimat fremd fühlen? Und es geht um das Volk der Sami. Und es beginnt damit, dass drei Frauen, Anna, Ravna und Inga, die zu dem Volk der Samen gehören, die immer vom Sommerland ins Winterland ziehen und wieder zurück, eines Tages in ihrem Sommerland ankommen und da ist ein Staudamm entstanden. Und ich habe dann gleich so ein bisschen recherchiert, weil ich gedacht habe, das soll ja so ein bisschen an so eine wahre Geschichte angelehnt sein. Also dieses Staudammprojekt an der schwedisch-norwegischen Grenze, das gibt es wirklich und das hat wirklich stattgefunden. Das ist 1923 hat es angefangen und dann wurde das über viele Jahre, wurde da ein Riesensee gestaut und ohne dass mit den Menschen, die da leben, den Samen, das irgendwie besprochen wurde oder die irgendwelche Informationen bekommen haben, wurde das einfach immer, das Projekt wurde immer größer, weil die Menschen in Schweden Energie brauchten. So einfach war das. Und der Staat beschlossen hat, da oben ist Platz, da ist Wasser, da können wir das machen. Und auf die Bevölkerung, die dort lebte, wurde überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Die sind dahin gekommen und ihre Hütten waren weg, die Felder waren weg, nichts war mehr da. Und es beginnt damit, dass also diese drei Frauen an diesen See kommen und alles steht unter Wasser. Und das Wasser steigt langsam, aber stetig. Und sie tauchen noch ein in diesen See und holen noch raus, was sie noch holen können. Und dann beschreibt Elin Anna Laber wirklich das Leben dieser drei Frauen. Anne und Ravna sind Schwestern und Inga ist halt Ravnas Tochter. Und die leben in einem Einklang mit der Natur und in einer Verbundenheit mit ihrer Gemeinschaft, mit ihrer Dorfgemeinschaft. Das ist wirklich beeindruckend zu lesen. Anna ist so ein bisschen, ja, die redet nicht viel, aber die hat so eine ganz besondere Verbindung eigentlich zu ihrer Nichte. Der erzählt sie auf langen Spaziergängen wunderschöne Geschichten und Inga hat dann sofort immer Bilder im Kopf und daran wird sie sich ein Leben lang auch erinnern. Und ansonsten macht sie einfach so ihren alltäglichen Rhythmus. Und Ravna ist die, die eigentlich immer aufbegehrt. Die sagt, das können wir uns doch nicht gefallen lassen. Und die nehmen uns hier alles weg und wir müssen immer umziehen mit unseren Koten. Die haben ja keine richtigen festen Häuser, was auch der Staat diesem Volk verboten hat. Sie durften keine Kredite beantragen, sie durften keine festen Häuser haben. Man hat ihnen einfach gesagt, ihr seid Nomaden, ihr könnt gar nicht sesshaft sein. Und Ende, fertig, Ende Gelände. Und Ravna träumt aber so sehr davon, ein eigenes Haus zu haben, was sie sich dann auch irgendwann einfach heimlich bauen wird. Sie wird aber auch an die Zeitung schreiben. Sie kann, oder schreiben lassen eigentlich im Prinzip, denn sie kann nicht lesen. Sie kann nicht lesen und nicht schreiben. Und Inga wird das dann machen mit Hilfe einer Freundin aus dem Dorf. Und sie werden an die Zeitung schreiben. Es wird ein Journalist kommen, es wird ein Fotograf kommen und sie wird ihre Geschichte erzählen, was das mit ihnen macht, wenn ihnen immer wieder Land weggenommen wird, von dem sie leben. Sie nehmen nicht mehr, als sie brauchen. Das ist so ihre oberste Priorität. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Sie gehen fischen, aber alles verändert sich durch diesen Staudamm, durch dieses große Wasserkraftwerk, das da entstehen soll. Und dieser Artikel ist dann aber so, dass es ein ziemlich schlechtes Bild auf diese Dorfgemeinschaft und auf das Volk der Sami wirft. Und alle sind stinksauer auf Ravna. Warum hat sie das gemacht? Warum kann sie nicht stillhalten? Man kann doch sowieso nichts ändern. Aber sie will etwas ändern. Sie will sich nichts gefallen lassen. Und Inga? Inga ist am Anfang der Geschichte ungefähr 13, 14 Jahre alt. Lernt unglaublich emsig die Sprache, lesen, schreiben. Und wird dann auch nicht mit der Rentierherde rumziehen. Das macht Ravna auch nicht mehr. Sie lässt die Rentiere einfach von anderen mitnehmen, so in einem großen Tross. Und wird als Haushälterin arbeiten bei einer befreundeten Familie. Und das, sie ist so eine, wo ich gedacht habe, ja, das ist die nächste Generation. Die muss doch mal auf die Barrikaden gehen. Aber sie ist so, ich glaube, sie ist so, man kann sich das vielleicht nur schwer vorstellen, aber es, sie sieht, dass ihre Mutter da nichts ändern kann. Egal, was sie macht, es verändert nichts, denn dieses große Unternehmen hat so eine Macht, einfach zu, ja, die vor vollendete Tatsachen zu setzen. Die Geschichte entwickelt sich ganz leise. Und was mir so gut gefallen hat an dem Buch ist, wie unglaublich toll diese Landschaft beschrieben wird. Also man taucht da ein in Birkenwälder, man sieht diese Seen, man sieht diese drei Frauen, wie sie da quasi für ihr tägliches Leben alles machen und tun, wie sie immer wieder sich neue Koten bauen, wie sie in ihren traditionellen Kleidern rumlaufen, wie sehr sie dieses Leben, diese Kultur leben wollen, es ihnen aber irgendwie total schwer gemacht wird, und es geht dann bis 1973, dann ist das, ist dieser Staudamm, das letzte Mal ist dieses große, dieser große See das letzte Mal mit Wasser angefüllt worden, und es geht auch natürlich um Tourismus, die Touristen finden das alles total schön, diese großen Seen, sagt dann in der Geschichte eine Frau, wunderschön, aber wenn diese drei Frauen oder diese Dorfgemeinschaft da am See steht, dann sehen sie da unten die Bäume und die Koten stehen und sie wissen, das ist ihr Land gewesen und sie haben kein Recht darauf. Sie werden einfach, sind einfach vertrieben worden. Was ich mir manchmal bei manchem Wort gewünscht hätte, es werden viele samische Begriffe eingeflochten. Mhm. Da hätte ich mir manchmal entweder so eine Fußnote oder hinten ein Glossar gewünscht. Ein paar Sachen habe ich dann auch gegoogelt. Das meiste, muss ich aber wirklich sagen, das meiste ergibt dann wirklich Verständnis, hat man dann, wenn man den Satz fertig gelesen hat oder den Abschnitt aus dem Kontext, dann weiß man genau, was es ist. Und also wie diese Welt da beschrieben wird, das fand ich total faszinierend. Was aus diesen drei Frauen wird, werde ich euch natürlich nicht verraten. Was bis zum, also eigentlich durch diese ganze Geschichte trägt, ist diese Dorfgemeinschaft weiß oder diese Gemeinschaft der Samen, sie wollen ihre Kultur leben. Natürlich hält der Fortschritt Einzug und es wird sich vieles verändern. Sie nutzen, das weiß man heute auch, den Fortschritt. Viele technische Sachen haben sie zur Verfügung und manche ergeben sich in diesem Schicksal, dass andere über ihr Leben bestimmen und ihnen nicht zugestehen, dass sie doch leben können, wie sie wollen. Aber dass diese Verbundenheit mit der Natur, und das finde ich also ganz großartig beschrieben, so ganz sanft eigentlich beschreibt sie das. Man kann sich das alles, man hat sofort Kopfkino, sage ich euch. Es läuft sofort ein Film ab. Ihr seht, wie diese Frauen da jeden Tag ihr, oder auch die Männer, das sind ja auch Männer, aber es geht in diesem Fall geht's nur um diese drei Frauen. Die stehen im Mittelpunkt und stehen auch in diesem Dorf. Dieses Miteinander, das wird getragen von den Frauen. Die machen das. Oder auch nicht. Je nachdem.
Wie sie so drauf sind,
wie sie sich eingestellt haben, wie sie denken, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen können, wie es weitergehen kann. Und dieser Zusammenhalt oder auch diese Reibereien, die entstehen natürlich, weil ja alle auch wie überall so ihre eigenen Vorstellungen haben, das fand ich unglaublich gut beschrieben und sehr empathisch beschrieben, muss ich sagen. Es hat mir viel Spaß gemacht, dieses Buch. Ich war dann so kurz mal in Schweden. Das war auch sehr schön. Ich war schon mal in Schweden, es ist ein schönes Land. muss ich sagen. Dass es so eine Geschichte gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Denn ich habe dann auch so ein bisschen recherchiert. Dieses große Staudammprojekt gibt es wirklich. Und die Samen wurden wirklich vertrieben. Und es wurde ihnen keine Entschädigung gezahlt. Das hat ganz lange gedauert. Die haben wirklich ganz lange gekämpft um ihre Rechte und Anerkennung. Und das ist schon eine beeindruckende Geschichte, fand ich. Also es hat sie super toll gemacht. Sie ist selber schwedisch-samische Journalistin. Die ist in Kiruna geboren, in Nordschweden. Und was ich beeindruckend fand, also sie hat ein erstes Buch, das gibt es aber noch nicht auf Deutsch. Habe ich natürlich sofort nachgeguckt, weil es ja um diese Zwangsumsiedlung geht. Hat sie schon eins geschrieben, das ist ihr erstes Buch, das ist jetzt ihr zweites Buch, Das Echo der Sommer. Und sie hat erst mit 25 hat sie erst die samische Sprache gelernt.
Ach.
Das ist ja auch beeindruckend, fand ich schon, sich nochmal so seiner eigenen Kultur nochmal anders zu nähern. Also ich war sehr beeindruckt und habe eine ganz tolle Geschichte gelesen. Es ging mir so wie dir bei Bärenpflücken.
Ja, ist ganz spannend, weil die Amanda Peters ist auch erst später, weil die ist auch später erst zu ihrem Stammeserbe, sage ich mal, quasi gekommen.
Ja.
Zu ihrem Mi'kmaq. Und sie lernt jetzt auch gerade die Sprache.
Ja.
Tatsächlich. Geht, glaube ich, ganz vielen so, die dann nochmal so ein bisschen nach ihren Wurzeln und ihrer Kultur suchen.
Und das auch erhalten wollen. Das geht ja Inga auch so. Inga geht zwar dann in die Zeit und es entwickelt sich dann im Laufe, ich werde jetzt nicht so viel verraten, denn es ist wirklich ganz spannend zu lesen, wie sich das für Inga entwickelt. Wie sie so ihr Leben gehen möchte und wie sie das auch rückblickend dann sehen, diese Frauen. Also eine ganz tolle Geschichte und im Mittelpunkt stehen drei Frauen, die mich sehr beeindruckt haben, muss ich sagen. Und überhaupt ein Volk, von dem ich gar nicht so viel wusste, dass es die Samen gibt, das weiß man, aber diese Geschichte hier, die war mir völlig unbekannt. Ein tolles Buch, aus dem ich, wie aus meinem anderen Buch auch, viel gelernt habe, viel mitnehmen werde und es bestimmt unvergesslich ist. Also, Das Echo der Sommer. So. Nicht nur ein Sommerroman. Aber Nico hat jetzt was ganz anderes,
Nico
Leute.
Nico hat auch eine beeindruckende Frau dabei.
Genau. Und aus dem Buch kann man auch was lernen. Im Grunde könnte man das der Übergang dann so sehen, dass wenn man das Buch gelesen hat, dann kann man sich auf die anderen besser konzentrieren.
Na
das
toll.
Das ist jetzt ein Sachbuch, und zwar von Ronja von Wurm-Seibel, die auch bei uns schon bei einer Lesung war, vor kurzem. Und zwar habe ich das Buch mitgebracht, Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Und das ist ja momentan sehr aktuell, also wirklich... auch als ich das Cover gelesen habe, war ich sofort, okay, das muss ich lesen. Das brauche ich jetzt ungefähr. Weil wir wirklich von diesen negativen Nachrichten
geflutet werden.
Genau,
geflutet,
überwältigt.
So. Ja.
Und in diesem Buch geht es eben, also sie ist selber Journalistin oder freie Journalistin, hat auch Dokumentarfilme gedreht. Und sie bringt uns so ein bisschen bei oder gibt uns Tipps, wie wir mit diesen Nachrichten umgehen können. Also es geht nicht darum, jetzt Kopf in den Sand zu stecken und nicht mehr zuzuhören, so ungefähr, sondern wie gehen wir eben auch mit diesen negativen Nachrichten um. Und hat sie auch ganz viele unterschiedliche Kapitel und auch eben geht auf unterschiedliche Sachen dieser Nachrichten ein. Also dass wir zum Grunde, wenn eine negative Nachricht beschrieben wird, dann müssen wir eben immer daran denken, dass es nicht die ganze Geschichte ist, dass eben immer nur ein Teil davon ist. Und ihr ist eben auch wichtig, dass man selbst bei schlimmen Nachrichten immer auch über vielleicht selber dann mal nach oder recherchiert oder so, was gibt es denn da Positives drauf? Also nicht an dieser negativen Nachricht, was da jetzt positiv dran ist, sondern welche Möglichkeiten gibt es denn dagegen anzugehen? Also wie sind Menschen, denen sowas passiert ist, da irgendwie mit umgegangen? Also wie konnten sie da sich vielleicht selber draus helfen oder vielleicht was, wenn etwas Schlimmes bei uns in unserem Land passiert, vielleicht in anderen Ländern gucken, wie sind denn andere Länder damit umgegangen, andere Personen. Und sie geht dann auch darauf ein, dass wir uns ja beispielsweise sehr häufig so ein bisschen, wie soll man sagen, genau, so fühlen.
Okay. Das ist unsere Ton. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt im Hintergrund gehört hat, aber das war gerade unsere Toni-Box. Die meldet sich immer, wenn der Akku leer ist. Entschuldigung.
War aber gerade passend, also der Akku ist leer, dass wir uns eben auch so manchmal fühlen, also dass wir eben nicht wissen, wie wir selber das irgendwie bewältigen können. Also wenn wir so mit diesen schlimmen Nachrichten, haben wir das Gefühl, okay, wir müssen das jetzt irgendwie lösen. Also, und das geht sie beispielsweise auch darauf ein, wie wir generell dann Geschichten erzählen. Das fand ich sehr interessant. Also, dass es eben häufig diese Heldenreise gibt, dass eben am Anfang, ob es jetzt ein Buch ist oder ein Roman oder irgendwie ein Film oder so, dass am Anfang eben irgendwie eine Heldin oder ein Held steht, der vor Problemen steht, und die werden dann im Laufe des Buches gelöst. Oder es sind mehr eine kleine Gruppe oder so, die lösen dann die Probleme. Und wir kriegen dann häufig dann auch dieses Gefühl, okay, da ist jetzt ein Problem, vor dem wir stehen, und das müssen wir dann lösen. Also jetzt irgendwie jetzt Klimawandel oder so, wir müssen jetzt den Klimawandel lösen. Und dann entsteht eben schnell dieses Gefühl, okay, ich kann das nicht allein schaffen. Also das ist halt so ein großes Problem, das kriege ich nicht hin. Aber es geht eben auch darum, das zu verstehen, dass viele dieser großen Probleme eben nicht von einzelnen Personen gelöst wurden, auch in der Vergangenheit, sondern eben, dass es immer um Gruppen geht, die sich zusammengesetzt haben, und dass man eben nicht selber alles lösen muss, sondern dass man eben Verbündete finden muss oder dass man eben sich zusammensetzen muss und dann eben auch im Kleinen dann halt, okay, was kann ich denn tun? So ungefähr. Also, dass man eben auch dann, wie eben gesagt, auch schon bei anderen gucken kann, das hat sie eben auch gesagt, dass wir müssen nicht bei Null anfangen. Also wir können auch bei anderen nachgucken, was haben die denn gemacht oder was können wir das auch einsetzen? Und das fand ich eben auch sehr interessant. Oder auch, was für Tipps hat sie noch gegeben? häufig werden wir auch so überflutet mit den ganz vielen Nachrichten, dass wir uns vielleicht so ein bisschen das einteilen müssen oder dass wir uns eben dann auf bestimmte Nachrichten konzentrieren. Irgendwie, dass wir dann vielleicht anstatt jetzt 10 unterschiedliche Nachrichten zu hören, eben uns auf eine Nachricht konzentrieren und da vielleicht so ein bisschen recherchieren, okay, was für Informationen kann ich da noch von kriegen oder wie kann ich mich damit dann besser auseinandersetzen und dann auch vielleicht die Problematik dann besser verstehen, um dann sich selber damit eben umzugehen. Und also mir persönlich hat das auch sehr geholfen mittlerweile. Also ich versuche das auch immer so ein bisschen anzuwenden, irgendwie diese Tipps, die sie da gegeben hat. Und es ist sehr interessant. Also sie hatte auch so ein paar Internetseiten dann auch erwähnt, beispielsweise auch wo man dann positive Nachrichten
das fand ich auch spannend. Das hat sie auch bei der Lesung zum Beispiel erzählt. Und das habe ich folge tatsächlich einem TikTok-Kanal, die auch nur gute Nachrichten posten, weil man kriegt ja meistens, ist ja die Nachrichten, die wir kriegen, es sind ja meistens schlechte Nachrichten, weil was ja häufiger was als berichtenswert gilt, ist natürlich das, was uns bedroht, sage ich mal so. Und wir als Menschen, das erzählt sie ja, glaube ich, auch in dem Buch, wir fokussieren uns mehr auf das, was uns bedroht, negativ, als auf das, was uns hilft, weil das einfach so ein Urinstinkt ist, weil wir halt gucken, möglichst früh erkennen wollen, wo ist die Gefahr und wie können wir möglichst früh was dagegen machen. Mhm. Und nicht, oh, das ist eine positive Nachricht, wie kann ich damit in der Zukunft irgendwie mein Leben schöner machen. Mhm. So, und ich finde wirklich diese Kanäle, die wirklich nur positive Nachrichten posten, das tut richtig gut. Einfach mal zu sehen, wir machen Fortschritte in der Krebsforschung oder da ist das und das passiert. Alles, was man so gar nicht auf dem Schirm hat und man denkt sich so, Mensch, habe ich diese Nachricht wirklich noch nie irgendwo gesehen. Mhm. Ich habe jetzt schon 5000 Mal von dem und dem Krieg und dem Problem und der politischen Entscheidung gehört, die schrecklich ist. Ja. So, und diese ganzen positiven Nachrichten, die gehen irgendwie immer so ein bisschen unter. Mhm. Deshalb, das fand ich auch einen sehr guten Tipp, den sie mit dabei hatte.
Dass man da einfach auch mehr drauf achtet.
Auch mehr aktiv
sucht. Guckt.
Ja, genau. Mhm. Was gibt es auch für gute Nachrichten? Weil natürlich, man redet sich die Welt nicht schön, darum geht es auch nicht, sich eine rosarote Brille aufzusetzen und die Augen zuzumachen und zu sagen, oh, es ist ja alles gar nicht so schlimm.
Geht ja gar nicht.
Ne? Aber einfach so diese Ohnmacht so ein bisschen loszuwerden, die, glaube ich, viele von uns so begleitet. So, es passiert so viel Schreckliches und man sitzt hier so und kann hat das Gefühl, man kann selber eigentlich nichts machen tut zu wenig. So, und
da so ein bisschen. Was ich auch gut fand, den Tipp, den sie gegeben hat, dass wir auch überlegen müssen, was wir selber an Geschichten erzählen. Also, dass wir dann, wenn wir mit der Familie, Freunden oder Kollegen uns unterhalten, wiederholen wir dann im Grunde diese schlechten Nachrichten und wird das dann dadurch noch intensiver, dass wir dieses, oder vielleicht können wir auch mal eine positive Nachricht erzählen, so ungefähr, was uns irgendwie Gutes passiert ist, irgendwie sowas. Das fand ich auch ganz interessant, so dieses, was kann man selber so ein bisschen dazu beitragen, so im kleinen Maße. Also,
ist ja auch wichtig, dass man sich das manchmal noch mal verdeutlicht, ne? Dass man nicht alles so schwarz-weiß sieht oder schwarz sieht, Filmfilme. Ja. Also diese Bücher, die wir heute hier haben, die sind auf jeden Fall alle positiv, würde ich jetzt mal sagen.
Gehen alle in eine positive Richtung.
Genau.
Hoffentlich.
Doch, würde ich jetzt so sagen.
Ja, auf jeden Fall sehr spannende Bücher dabei, ganz unterschiedliche.
Ja.
Wie eigentlich immer. Ja, wir hoffen.
Sie gehen auch nicht in eine Katastrophe.
Nein. Also, wir hoffen, es war was für euch dabei.
Ja.
Je nachdem, worauf ihr so Lust habt, im Urlaub oder auch nicht im Urlaub, nach der Arbeit, auf der Couch, wo auch immer ihr lest.
Genau.
Genau.
Lest einfach. Genau. Schaut sie euch mal an. Stürmt eure Lieblingsbuchhandlung. Im Zweifelfall uns. Nein, jeder, der hat, sollte sich eine kleine Buchhandlung suchen und die unterstützen und
ja, die freuen
dann
sich
mal
sehr.
Reinlesen in die Bücher, die wir euch empfehlen. Und vielleicht ist ja doch der ein oder andere interessante Schmöker dabei für den Urlaub oder, wie Janina schon gesagt hat, für die Couch.
Für die Couch, genau. Nächsten Monat sind dann wieder die Schweizer dran. Das ist dann im Juli.
Ne?
Genau. Schon Hochsommer.
Die haben dann wahrscheinlich auch den ein oder anderen schönen Schmöker für den bevorstehenden Urlaub. Dann im Juli fangen hier, zumindest in Hamburg, die Ferien an.
Ja.
Und dann lesen wir einfach bis dahin noch irgendwas anderes.
Wir lesen noch ein bisschen querbeet. Genau, wir sind dann im August, sind wir dann das nächste Mal wieder da. Da haben wir dann auch schon wieder jede Menge für euch gelesen.
Genau.
Und dann gibt es neue Tipps. Aber
bis dahin, habt's fein. Habt viel Spaß bei all dem, was ihr tut, mit wem auch immer ihr es tut. Und lest und lasst es euch einfach gut gehen.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.